Liebe zu einem Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Bevor ich mit dem heutigen theologischen Freitag anfange, bei dem ich es mir zumute, schlicht und ergreifend von den 6 Grundtheologien des Neuen Testaments 5 innerhalb von maximal 10 Minuten zu referieren, wollte ich noch sagen, zum gestrigen Podcast, anscheinend funktioniert mein Handy wieder. Also Sie können mir wieder was auf die Mailbox sprechen. Ich bin nicht ganz sicher, aber es scheint so zu sein. Punkt 2, kleiner Hinweis, bei uns läuft der Flohmarkt. Und zwar der Flohmarkt im angemieteten römisch-katholischen Pfarrzentrum Mistelbach. Und ich lade alle dazu sehr herzlich ein, noch einen Blick vorbeizuwerfen. Vielleicht finden Sie irgendwas, was Ihnen Freude bereitet. Und auf der anderen Seite wollte ich mich bei all den Leuten, die jetzt halt wirklich endlos aufgepackt, hergerichtet, abgestaubt, verkauft und haben, also bis zu 9 Stunden, wirklich herzhaftest bedanken. Es sind ganz viele Leute, die ganz massiv arbeiten, dass diese Pfarrgemeinde irgendwie zu einem Geld kommt und irgendwie was tun kann. Ich kann mich nur bedanken. Okay, jetzt zum heutigen Podcast. In der Kürze liegt die Würze, heißt es doch so schön. Und ich versuche heute wirklich das gesamte theologische Grundsystem des Neuen Testaments so kurz wie irgend möglich auf den Punkt zu bringen. Das ist eigentlich unmöglich. Ist wurscht, ich versuche es trotzdem und ich sage immer nur ganz wenig, weil dann geht's vielleicht. Weil sobald ihr ein bisschen zum Reden anfängt, ist aus. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, es gibt 6 Grundtheologien im Neuen Testament. 5 davon möchte ich heute referieren. Warum von 6 nur 5? Weil die 6. so anders ist, so speziell ist, dass sie doch einen eigenen Podcast kriegt. Was sind die Grundtheologien? Ganz einfach. Die 4 Evangelien haben jeweils einen anderen Blickwinkel auf Jesus beziehungsweise auf den Heiland. Weil eins ist überall klar im ganzen Neuen Testament, Jesus Christus ist das Heil. Er ist das Heil und das Heil ist auch in ihm erschienen. Sehr spannende Doppeldefinition. Und dann natürlich der große Apostel Paulus. Der Paulus ist an sich vor den 4 Evangelien. Wir werden ihn trotzdem nachher abhandeln, weil es dann leichter verständlich ist. Die 6. Grundtheologie ist wirklich ganz anders und das ist der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist so einzigartig, so wunderbar, so ganz speziell, dass ich mich scheue, drüber zu reden, weil da muss man seine Grenzen sehen. Also das sage ich jetzt einmal ganz ehrlich. Also, gehen wir es an. Erstes Evangelium, Ältestes, steht so ein erstes, zweites im biblischen Kanon drinnen, Markus, ein einfacher Satz, jetzt besucht Gott sein Volk. Die Tür ins Himmelreich ist offen. Das Licht scheint rein. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem dunklen Zimmer, im Vorzimmer draußen scheint das Licht, die Tür ist nicht ganz zu, oder sie ist halt so wie hier in dem Haus eine sehr alte Tür, das heißt, sie ist verzogen, draußen scheint das Licht, drinnen ist dunkel, Sie sehen zumindest durch den Türspalt hindurch bereits das Licht. Dieses Licht ist Jesus von Nazareth, er verkündet das Licht, das Reich Gottes ist nahe, die Tür geht auf, wir werden gleich durchgehen, beziehungsweise schon jetzt ist das Licht mitten unter uns, wenn Jesus mitten unter uns ist und Jesus ist mitten unter uns, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Einfach, klar, praktisch. Passt. Matthäus, Zielrichtung Juden, Juden-Christen, auch Jesus natürlich Heiland, aber hier jetzt mit einer speziellen Frage, was ist jetzt mit den 600 irgendwas Geboten des Alten Testaments, mit dem sogenannten Gesetz des Alten Testaments? Einfache Antwort, Jesus Christus spricht, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzuheben, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Ich tue mich mit Matthäus schwer. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin zu sehr Heidenchrist. Also ich bin nicht sozialisiert im Auswendiglernen der ganzen Gebote und dem ständigen Nachsinnen darüber, wie man die jetzt wirklich anwendet. Das bin ich nicht. Ich kann mit Matthäus nicht so besonders gut. Ich sage es jetzt einmal ganz ehrlich. Er hat eine andere Zielrichtung. Er beschäftigt sich unglaublich viel mit Gebot, Gebotserfüllung. Ich bin evangelisch. Das werden wir dann beim fünften, nämlich beim Paulus, hören. Lukas, Heidenchrist, taugt mir. Er kommuniziert an Heidenchristen, die Geschichte von dem Jesus, ganz einfach, nämlich mit dem Wort Heil. Heilung. Es geht bei ihm pausenlos um Heilung. Die Nachricht an die Hirten der Weihnacht lautet: Heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Er hat das Wort Heilung pausenlos in der Arbeit und macht damit etwas ganz Geniales. Ganz Wichtiges, was mir je älter ich werde, immer wichtiger wird, auch in der Verkündigung, im Glauben an Jesus Christus, in dem er unter uns ist, geschieht Heilung an Menschen, bei jenen, die das so beschenkt sind, dass sie sich auf diesen Jesus von Nazareth einlassen können. Johannes-Evangelium, spätestes Evangelium, kennt die anderen Evangelien, hat ganz bestimmte Probleme und macht jetzt ganz was Tolles. Er sagt nämlich, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und jene, die ihn aufnahmen, ganz witzig, aufnehmen, die sind auch im Licht. Er hat ein Problem. Offenkundig gibt es Christen, die ziemlich fanatisch werden und die bauen auf einen Gegensatz zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Dunkelheit. Nehmen wir jetzt einfach mal diesen uralten religiösen Begriff. Und solche Sachen gehen immer katastrophal aus, meistens damit, dass irgendwer irgendwen umbringt, verbrennt, verketzert, sonst irgendwas und bringt nichts. Und der Autor des Johannesevangeliums, beziehungsweise die Autoren des Johannesevangeliums, es gibt mindestens zwei, das kann man sehr genau herausfinden, sehr einfach herausfinden, macht jetzt Folgendes. Er sagt, Jesus Christus Licht. Die auf ihn hören, Licht. Aber, und jetzt kommt das ganz Wichtige, Dunkelheit ist nur dort, wo das Licht noch nicht hinleuchtet. Er verwehrt sich ganz, ganz stark gegen eine Frontstellung Kinder des Lichts gegen Kinder der Dunkelheit, sondern eigentlich geht es im Johannesevangelium sehr, sehr einfach darum, irgendwann einmal wird das gesamte Universum durchlichtet sein, durchleuchtet sein, alles wird Licht sein, weil das Licht, das setzt sich schon durch. Ganz eine wichtige Ebene. Hätten ziemlich viele Leute lesen sollen, die irgendwelche Hexen oder sonst wen verbrennen, weil das Dunkle ist nicht mehr gefährlich. Es ist nur halt noch nicht das Licht da. Ganz, ganz wunderschönes, ganz tolles Evangelium mit einer ganz tollen Aufnahme von Fragen des frommen Menschen, nämlich einer, warum verstehe ich das nicht? Lesen Sie das. Johannes-Evangelium ist kurz, gut zu verstehen, äußerst spannend und als letztes Evangelium schon dorthin geschrieben, dass es Fragen beantwortet und zwar sehr gut beantwortet. Fünftes Grundaussage des Neuen Testaments, Paulus. Paulus war zuerst. Paulus war vor den vier Evangelien. Und doch nicht, weil die vier Evangelien ja schlussendlich nur etwas, was vorher schon mündlich weitergegeben wird, berichtet. Und diese mündliche Tradition hat den Paulus natürlich auch getroffen, die hat er schon gehört, bevor er noch Christ geworden ist. Er hat sie mit diesen depperten Christen nämlich ziemlich auseinandergesetzt, hat sie auspeitschen lassen und so weiter und so fort. War also voll jüdischer Fanatiker. Das heißt, gut, jetzt wird der Christ und unter ganz eigenartigen Bedingungen. Nämlich unter der Bedingung, dass er eigentlich kaum Worte bis keine Worte Jesu kennt. Er weiß nur, gestorben, auferstanden und passt. Und er ist beschenkt, er selber ist beschenkt. Er macht aus seiner Situation seinen plötzlich gläubig werden an diesen Jesus von Nazareth, dieser völligen Änderung vom fanatischen Christenverfolger zum Christen, der denkt darüber nach und denkt darüber nach, jetzt ist ja das so. Also ich bin jetzt so aufgewachsen in der Tradition, wenn ich mich immer an alle Gebote ganz gut halte, also wirklich ganz gut halte, dann mag mich der liebe Gott. Jetzt ist aber die Sache so, dass ich es also voll verbockt habe, weil ich habe ja die Christen verfolgt. Also was jetzt? Naja, die einfache Antwort, brav sein, Gebote befolgen, geht nicht, weil ich habe offenkundig den größtmöglichen Blödsinn gemacht. Gut, ich hätte nur den Jesus selber umbringen können. Da bin ich zu spät gekommen sozusagen, hätte ich vielleicht auch noch dann. Also das mit, Gott liebt mich für das, was ich tue, das rennt nicht. Das weiß ich jetzt, weil Christus selbst ist mir erschienen. Das geht nicht. Wie kann denn das jetzt anders funktionieren? Wie funktioniert denn Beziehung von Gott zu Mensch? Also so, wie es mir's beigebracht haben, immer brav Gebote auswendig lernen und einhalten, kann's nicht sein. Und jetzt findet er im Alten Testament eine völlig andere Schiene, nämlich die des Glaubens. Wer an Gott glaubt, ist gleich vertraut. Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Leid. Nicht, es kann an Gott geben, ich glaube schon, dass es an Gott gibt, aber ich weiß nicht genau. Blödsinn. Glaube ist absolute Wissen, dass Gott da ist und an liebt und mit an unterwegs ist. Das ist Glaube. Absolutes Wissen. Wer also Gott vertraut, und jetzt, was jetzt? Habt ihr es gelernt? Kennt sich noch an den Konfirmandenunterricht erinnern? Ha? Rechtfertigungslehre, wissen wir es noch? Gut. Gott macht den Menschen richtig, der an ihn glaubt, der an ihn absolutes Vertrauen setzt, alle seine Hoffnungen auf ihn setzt. Wer an Gott glaubt, wird von Gott richtig gemacht. Und zwar im Anfang in dieser Welt und in vollkommener Art und Weise in der kommenden Welt. So einfach ist es. Vor allen Dingen, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die Idee, ich werde belohnt für das, was ich tue, nicht klappt, sondern dass es offenkundig nur auf Gnade ankommt. Und wer dieser Gnade vertraut, der glaubt. Und wer glaubt, der wird richtig. Immer mehr, bis er im Reich Gottes absolut total richtig ist. Und witzigerweise habe ich es jetzt wirklich in 10 Minuten geschafft, alle die ersten 5 Grundansätze des Neuen Testaments zu referieren. Finde ich recht witzig, das geht wirklich. Und damit wissen Sie jetzt eigentlich schon fast alles über das Neue Testament oder über das Christentum, so in sehr abstrakten Worten, aber immerhin. Also durch eine Religionsmatura-Abitur täten Sie durchkommen, weil länger als 10 Minuten dürfen Sie eh nicht reden. Und zwar gut durchkommen. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie sehen, dass bereits im Neuen Testament Jesus Christus so groß ist, dass er nicht mehr vom Menschen als Ganzes überblickt werden kann, sondern dass es bereits im Neuen Testament 5, wie gehört, und 1, 6, komplett verschiedene Blickwinkel auf diesen einen Sohn Gottes, diesen einen Heiland gibt, dann werden Sie auch verstehen, warum es so viele verschiedene Kirchen und religiöse christliche Gemeinschaften gibt. Der Mensch ist offenkundig nicht imstande, Jesus Christus als Ganzes zu sehen, als Ganzes zu begreifen. Der eine sieht den Aspekt des Gebotes mehr, der andere sieht den Aspekt der Gnade mehr, der dritte sieht diese Geschichte mit Licht und Dunkel viel mehr und wem anderen ist das alles komplett unsinniges Gerede, bei dem geht es nur um das Thema Heilung. So ist es. Und deswegen kommt es zustande, dass wir so viele verschiedene Kirchen und Religionsgemeinschaften christliche haben. Das ist einfach so. Aus. Das Entscheidende ist nicht, dass die alle zusammengebatzt werden, wieder auf eine Universalkirche, sondern, dass sie verstehen, dass sie jetzt schon in ihrer Gemeinsamkeit eine Universalkirche sind, aber halt so weit, wie es der Mensch überhaupt zusammenbringt. Aus dem einen muss vieles werden, weil das eine unendlich ist und das nimmt eben ganz, ganz viele Formen im Endlichen an. So hätte die alte Theologie argumentiert und gesagt: Wesentlich ist nur die Tatsache, meine Lieben, dass Sie diese Kirche, dass Sie jene Religionsgemeinschaft finden, wo Sie den richtigen Blickwinkel, für sich selbst richtigen Blickwinkel auf den einen Sohn Gottes, auf den einen Erlöser haben. Das kann diese Richtung sein, das kann die andere Richtung sein. Machen Sie sich auf die Suche, diese zu finden. Und vergessen Sie niemals eins: Alle anderen haben genauso recht, wie Sie recht haben. Einen gesegneten Abend euch allen.